Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje. Mit mir heute an diesem Tisch ist der wunderbare Knut Nippe.
Hallo Malte, danke für diese freundliche Begrüßung.
Ja, ich freue mich. Und wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Hörer. Da freuen wir uns, das kann ich jetzt schon mal nebenbei sagen, grundsätzlich sehr drüber, wenn ihr uns schreibt und auch mit den Themen, die euch beschäftigen, weil das für uns manchmal eine echte Inspiration ist, zu sagen, hey, darüber lass mal eine Folge Tischgespräche aufnehmen.
Und manchmal sagen wir auch, oh, das ist aber schwer, das sehen wir uns für später auf.
Was gar nicht so selten vorkommt.
Wenn wir viel zugeschickt bekommen, können wir uns viel aussuchen. Und diesmal gibt es ja richtig ein Thema zum Freuen.
Ja, ich lese einmal die E-Mail vor. Ich bin 29, weder getauft noch christlich erzogen. Und trotzdem hat der Glaube dieses Jahr angefangen, mich zu interessieren. Mein Weg hat mich noch nicht zum festen Entschluss für oder gegen eine Taufe geführt. Trotzdem würde es mich interessieren, was eure Erfahrungen und Gedanken zu Erwachsenentaufen sind. Vor allem, was den richtigen Zeitpunkt und Kenntnisstand des erwachsenen Täuflings betrifft. Scheinbar ist ein einfaches Vorgespräch mit der jeweiligen Pfarrperson eine etablierte Lösung und auch in der Bibel sind mir noch keine hohen Anforderungen an Täuflinge aufgefallen. Andererseits gibt es auch umfangreiche Glaubenskurse für Erwachsene. Wie gesagt, mich würde eure Einschätzung zu diesem Thema sehr interessieren. Und deswegen machen wir das heute.
Genau, und erstmal freuen wir uns, was da in dem Leben von diesen Menschen passiert ist.
Ja.
Das ist auch super. Herzlichen Glückwunsch.
Da macht sich jemand auf den Weg.
Hat was Schönes entdeckt, hat schon hier auch sich in der Bibel angeguckt. Wie machen die das da
und
so?
Ja, und ich finde es auch erstmal schön, dass uns zugetraut wird, dazu was zu sagen.
Auch das
finde
ich
ist auch was Schönes. Da macht sich jemand auf den Weg zur Taufe. Vielleicht kann man einmal einen Satz darüber verlieren, was eigentlich Taufe ist.
Und warum wir das machen. Ich sage immer, das haben wir uns nicht ausgedacht, sage ich im Taufgottesdienst ganz oft. Das ist ein Auftrag. Aber Malte.
Sag ich auch immer. Ich sage, das haben sich auch deine Eltern nicht ausgedacht, sage ich dann zu dem 5 Monate alten Kind, sondern Jesus hat sich das ausgedacht. Er hat kurz vor seiner Himmelfahrt seine Jünger zusammengerufen und hat ihnen aufgetragen, alle Welt zu Jüngern zu machen, indem sie Menschen taufen im Namen des dreieinigen Gottes, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir glauben, dass das nicht nur ein Eintrittsritual in die Kirche ist, sondern dass da geistlich was passiert. Nicht, weil das Wasser magisch wäre, es ist einfaches Leitungswasser, sondern weil mit dem Wasser Gottes Wort da ist und Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat die Kraft, das zu tun, was es sagt, nämlich dem Täufling Vergebung zu schenken, ewiges Leben zu schenken, es mit Jesus zu verbinden.
Es mit Jesus zu verbinden, sodass das, was Jesus gehört, dem Täufling gehört und das, was der Täufling Blödes mitbringt, das nimmt Jesus auf.
In diesem Wasser ist ein unsichtbarer Sekundenkleber, ein Geistlicher, der mich mit Jesus verbindet. Und deswegen feiern wir Taufe und ich finde gut, dass wenn ein erwachsener Mensch sich überlegt, will ich mich taufen lassen, einmal für sich auch zu klären, was passiert da eigentlich, damit ich dann auch eine gute Entscheidung treffen kann, will ich das eigentlich, ja oder nein. Vielleicht können wir ja mal so ein paar grundsätzliche Gedanken darüber verlieren. Was kann man eigentlich einem Menschen raten, der sich als Erwachsener überlegt, lasse ich mich taufen oder nicht?
Ja, ich würde vielleicht vorhin noch kurz sagen, dass also er hat da ja so eine, ist es ein Er?
Ja, ist in dem Fall ein Er. Ich habe den Namen gekürzt.
Der E-Mail-Schreiber hat ja so ein einerseits-andererseits Wahrnehmung gemacht, dass nämlich in der Bibel es keine Vorbedingungen gibt und dass er zum Teil sehr schnell getauft wird, Kamera aus Äthiopien und dann auch, aber heute gibt es auch so Glaubenskurse und in dieser Spannung, finde ich, stehe ich auch in entsprechenden Situationen. Bei mir ist das, ich vergleiche das mal mit dem Konfirmandenunterricht, was nicht ganz was total anderes ist. Den Konfirmandenunterricht haben wir uns ausgedacht.
Das steht aber nicht in der Bibel.
Nein, genau. Aber im Taufbefehl sagt Jesus, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt. Mhm. Also da gibt es eine Wechselbeziehung. Und der Konfirmandenunterricht ist ausgedacht worden, weil Leute als Kinder oder als Säuglinge getauft wurden und dass man gesagt hat, wir müssen jetzt auch sicher dafür sorgen, dass die auch die Grundbasics des Glaubens lernen. Und wenn sie es zu Hause nicht lernen, dann muss es in der Kirche sein. So. Und beim Konfirmandenunterricht ist mir auch ganz, ganz wichtig, den Jugendlichen zu sagen, dass es um Gottes Gnade geht, dass wir aus Gnade bei Gott, dass man sich nichts verdienen muss und so weiter und so weiter. Und trotzdem habe ich gewissere Anforderungen an den Unterricht. Und ich merke, es gelingt mir noch nicht, das gut auseinanderzuhalten, weil die müssen bei mir auch so und so auf den Gottesdienst. Und da kommt dieses Verdienstliche, ich brauche so und so viel Stempel, kommt da leider einmal mit rein. Also ich habe auch ein gutes Gewissen, dass sie auch mindestens Maß an Verbindlichkeit für den Unterricht mitbringen müssen. Und trotzdem merke ich da eine Spannung. Und jetzt der Weg hier zur Taufe. So ähnlich ist es bei der Taufe auch. Mhm. Also grundsätzlich kann man von der Bibel sagen, wenn jemand kommt und sagt, ich will getauft werden, das wurde in der Bibel schon so gemacht.
Was hindert es das?
Was hindert es, genau. Das
ist die Formulierung aus Apostelgeschichte 8.
Genau, und da war aber jemand, der wusste schon, das für ihn entscheiden und da wurde es auch gemacht. Und trotzdem denke ich, ja, aber es ist auch gut, wenn jemand wirklich so das Kleingedruckte gelesen hat, wenn jemand weiß, was da passiert. Mhm. Man wird nie alles wissen, ja, auch wir als Christen lernen ja immer noch dazu und vertiefen uns da drin. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Glaubensführerschein und so. Aber also eigentlich würde ich es gerne hinkriegen, wenn ein Erwachsener kommt, und so habe ich es einmal, war das so, dass da auch eine große Freude dran ist, in der Vorbereitung zu gucken, worum geht's hier. Also nicht als Bedingung, aber als mitzugehörig zu wissen, was bedeutet diese Verbindung für mich. So. Und das ist so die Spannung, in der ich stehe, dass es gut ist, viel darüber zu wissen und sich auch Gedanken zu machen und trotzdem das nicht so zu verstehen, als seien das alles die Bedingungen oder die kleinen To-Dos, die abgehakt werden müssen, bis man dann endlich zur Taufe zugelassen ist.
Genau.
Früher war das ja so, dass man zugelassen werden musste, ne?
Ja, weil Jesus sagt, glaube ich, in Matthäus 28 in diesem Taufbefehl, dass Taufe und Lehre zusammengehören.
Ja.
Also das bildet irgendwie eine unauflösliche Einheit, wobei man im Grunde das jetzt nicht chronologisch aufbauen kann. Ja. Man könnte natürlich jetzt relativ stupide sagen, naja, im Missionsbefehl ist erst die Taufe genannt und dann die Lehre.
Genau.
Deswegen muss man es so rum machen.
Und einen Ungetauften darf man nichts erzählen.
Genau.
Das wäre ja Quatsch.
Wäre Quatsch. Ich glaube, die Dinge gehören zusammen und ich glaube, man kann bei jedem Menschen gucken, in welcher Reihenfolge bietet sich's an. Idealerweise, selbst wenn jemand ja einen guten Taufunterricht hatte und dann getauft wird, hört das ja mit der Lehre nicht auf.
Genau.
Sondern das ist ja ein Lebensthema, idealerweise. Genau. Von daher aber, glaube ich, ist es dennoch eine gute Praxis. Und ich würde dennoch sagen, sich, bevor man sich als Erwachsener taufen lässt, sich ausführlich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Nicht erschöpfend. Ich glaube, dann wird keiner von uns getauft. So, dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich alles verstanden. Wenn das der Anspruch ist, dann wird keiner von uns getauft. Aber es gab ja in der alten Kirche, hast du gerade eben angesprochen, ja auch sozusagen die Praxis des Catecheminats.
Ein Buchstabe ist falsch.
Lateinische Fremdwörter.
Ist egal.
Genau, man hat sich in der alten Kirche oft ja bis zu einem Jahr auf die Taufe vorbereitet, weil man oft in der Osternacht getauft hat. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wurde getauft und die Zeit davor war dann Taufunterricht. Auch eine relativ lange Zeit, muss man nach heutigen Maßstäben auch vielleicht sagen.
Und was ich darin ganz gut fand, ist, dass das damit wirklich so eine Gemeindesache war. Ne? Mhm. Also heute ist Taufe ja oft so eine individuelle Sache oder so eine Familienfeier. Und manchmal fragen die auch, ja, kann es nicht bei uns im Garten sein oder irgendwie so. Also Taufe als Familienfest. Und ich finde das schon gut. Also ich versuche immer klar zu machen, nee, Taufe ist ja auch, man wird ja hineingetauft. Man wird ein Bruder oder eine Schwester von Jesus. Und da gibt es aber noch schon andere Brüder und Schwestern und die freuen sich auch. Und in der Regel findet es die Gemeinde auch gut, daran Anteil zu haben. Ja. Und da werden die nochmal an ihre Taufe erinnert. Aber früher war das sozusagen liturgisch eingepreist. Da waren, also heute gibt es ja ähnliche Sachen mit, es gibt so Tauferinnerungsgottesdienste. Mhm. Ich kenne Gemeinden, die machen einmal im Jahr, ihr macht das ja, meine Heimatgemeinde macht das auch. Einmal im Jahr werden alle, die in dem Jahr getauft worden sind, eingeladen und dann wird das nochmal gefeiert.
Wir haben jetzt noch einen draufgesetzt, wir laden einfach alle ein.
Ja, okay. Jeder
darf seine Taufkerze mitbringen.
Super. Genau, und das finde ich die Stärke von dem damaligen.
Ich versuche tatsächlich auch vielleicht einmal, um diesen Aspekt aufzunehmen, wenn ich dann einen Erwachsenen begleite in der Taufvorbereitung und es irgendwann um die Frage geht, welcher Termin soll es sein, zu überlegen, macht es nicht eigentlich Sinn, in einem Gemeindegottesdienst auch die Taufe zu feiern? Weil gerade dieser Aspekt, ich werde auch in die Gemeinde Gottes hineingetauft, ein wichtiger ist. Es gibt manchmal einzelne Gründe, die dagegen sprechen. Ich kenne Menschen, die haben solche Angst, vorne zu stehen, die auch, also wo das richtige Lebensthemen sind, wo ich sage, okay, da gibt es seelsorgliche Gründe, es auch anders zu machen. Oder ich habe mal einen Fall, wo jemand konvertiert war und das auch eine Frage von Lebensgefahr mitunter war. Ja. Also auch da, finde ich, kann man manchmal abwägen.
Also genau.
Aber grundsätzlich ist dieser Gemeindebezug total wichtiger. Und ich sage mal so, meine Praxis ist oft, dass ich ja Menschen auch individuell begleite. Ich bekomme oft nicht eine Gruppe zusammen, dass ich sage, ich habe jetzt vier Erwachsene auf einmal, die sich gerade taufen lassen, sondern meistens ist gerade einer fertig, dann kommt irgendwie so der Nächste. Ich habe mal so überlegt, so zwei Erwachsene im Jahr ungefähr habe ich. Also seitdem ich jetzt hier bin, 15 Erwachsene begleitet. Aber es gibt immer in diesem Taufunterricht irgendwann den Punkt, wo ich sage, es ist total wichtig, dass die erwachsene Person andere Leute aus der Gemeinde kennenlernt. Mhm. Also nicht nur mich als Pastor, sondern irgendwie auch Beziehungsbande knüpft zu anderen Leuten in der Gemeinde, weil ich glaube, keiner kann für sich alleine glauben. Und es ist total wichtig, dass wenn die Taufe dann vorbei ist und damit auch der Taufunterricht vorbei, dass die Person Anschluss findet an die Gemeinde und andere hat, mit denen sie auch mal geistliche Fragen besprechen kann, auch nochmal anders besprechen kann als mit mir als Pastor.
Ja, und eigentlich liegt das ja daran, dass so wenig Erwachsene fragen.
Ja.
Und deswegen können wir es noch leisten und das ist immer eine Besonderheit und dann machst du deine Einzeltermine mit denen. Aber ich sage mal so, ab einer gewissen Größe würde man ja sagen, okay, pass auf, wir machen das jetzt so, ich mache jeden halbes Jahr einen Taufkurs und da sammle ich dann die Leute. Und eigentlich würde ich das nicht nur, wenn es mehr wären, sondern ich würde es auch von der inneren Struktur besser finden, weil es wäre dann wie Konfirmandenunterricht. Ja. Und die Konfirmanden finden es auch gut, in einer Gemeinschaft zu sein und das zusammen zu haben. Und ich habe in meiner letzten Gemeinde hatte ich so, einmal im Jahr habe ich so einen Open-Air-Gottesdienst an der Ostsee gemacht und der war immer so beliebt, da kamen aber ganz viele und da habe ich nämlich auch zwei gemeinsame Elternabende gemacht und das war auch noch eigentlich cooler als diese Einzelgespräche, weil dann haben die Eltern sie, manchmal kannten sie sich nicht und da entstand dann schon da so eine Gemeinschaft und auch ein Austausch, das habe ich auch gestaunt, wir konnten da sehr persönlich auch über Lebensthemen reden, also eigentlich glaube ich, würden wir uns nicht nur wegen der Zahlen wünschen, also wenn mehrere Leute kommen würden, würden wir wahrscheinlich auch wieder so Taufkurse anbieten.
Total. In der Praxis gibt es immer die Probleme, ist meine Erfahrung. Wir haben jetzt Glaubenskurse auch in der Gemeinde, wo ich immer versuche, die Erwachsenen, die sich für den Taufe interessieren, hinzulotsen.
Ja, ja.
Dann passt der Termin nicht.
Ja.
Dann gibt es auch manchmal kulturelle Gründe, wo die Leute, die kommen aus so verschiedenen Backgrounds.
Ja, okay.
Wenn du Leute, jemand, der, keine Ahnung, aus Albanien kommt und halb gebrochen Deutsch spricht, mit dem ist es eine ganz andere Taufvorbereitung als jemand, der oder auch jemand, der gar nicht liest, jemand, der total gerne liest. Das kann auch ein sehr unterschiedlicher Weg hin sein. Mir ist noch eine Vorbemerkung. Wir machen ja viele Vorbemerkungen heute wichtig. Es gibt in den evangelischen Landeskirchen kein standardisiertes Verfahren hin zu einer Taufe. Also das heißt, wenn ein Erwachsener jetzt sagt, ich interessiere mich für eine Taufe und geht zum nächsten Kirchturm, kann er sehr verschiedene Erfahrungen machen.
Ja.
Er kann an jemanden wie mich geraten, der sagt, okay, da treffen wir uns einmal die Woche und dann gucken wir irgendwann gemeinsam, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wann du getauft wirst. Oder es gibt auch Gemeinden, wo jemand ein Vorgespräch macht und dann wird der Erwachsene getauft.
Ja.
So, ich will das jetzt gar nicht bewerten. Naja, will ich das bewerten?
Du findest deins besser wahrscheinlich.
Sonst würde ich es nicht machen, ne? Aber genau, das heißt, der Preis, den man quasi in Anführungsstrichen an Zeit bezahlen muss für eine Taufe, der ist sehr unterschiedlich. Wobei meine Erfahrung ist, dass die Menschen das auch schätzen, wenn es ernst genommen wird.
Das glaube ich auch. Also ich kann dir erzählen, in meiner Gemeinde, also in meiner letzten Gemeinde gab es einen Mann, der ist konvertiert. Also der war katholisch und auch getauft und alles und ist dann zur evangelischen Kirche übergetreten, weil er auch evangelisch heiraten wollte. Und da hat damals der Pastor, der jetzt hier in Hamburg tätig ist, hat gesagt, da muss er erst Konfirmandenunterricht machen. Ein erwachsener Mann. Und das fand der, keine Ahnung wie oft, wie viele Nachmittage die sich getroffen haben. Also der hat natürlich nicht mit den 14-Jährigen gemacht.
Ja.
Das fand der so super. Immer wenn ich habe dessen Söhne konfirmiert und immer wenn ich dann da bei der Konfirmation war, hat er mir erzählt, wie toll er das fand, dass dieser Pastor das so ernst genommen hat, gesagt, wenn sie, dann sollen sie auch wissen, das bei uns läuft. Also der hat es gelobt.
Ich würde gerne ein bisschen mal erzählen, was so meine Erfahrung ist, was ich mit erwachsenen Menschen oft mache und vielleicht kannst du so ein bisschen einspringen mit deinen Gedanken. Das Erste, was ich tatsächlich oft mache, ist vielleicht nicht so naheliegend, ist, dass ich mit den Leuten eine Kinderbibel lese. Das denkt man erstmal, hoch, ein Erwachsener, eine Kinderbibel, fühlen die sich
nicht. Das muss eine gute Kinderbibel sein.
Aber erstmal würde man ja sagen, warum nicht gleich die echte Bibel? Erstens, das ist schon eine Herausforderung.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, eine gute Kinderbibel, ich empfehle immer sehr die Gott hat dich lieb Kinderbibel, die ist super, finde ich, in der Hinsicht, die vermittelt schon mal die Grundarchitektur. Ich habe einmal so einen Überblick, worum es geht. Ich erkenne auch den roten Faden. Und wenn ich dann einzelne Bibeltexte lese, sind das so wie Tiefenbohrung, aber ich kann das in Zusammenhang setzen mit dem großen Ganzen. Wenn mir das große Ganze aber fehlt, bin ich mitunter hoffnungslos verloren in biblischen Geschichten und ich kriege sie gar nicht einsortiert. Deswegen ist so mein erster Schritt immer, wir lesen eine Kinderbibel in dem Tempo, die der Mensch braucht. Also ich gebe den Leuten die Kinderbibel mit und sage, lies mal zu Hause, soweit du kommst und sag mir mal nächste Woche, welche Geschichten wo du hängen geblieben bist. Also, welche fandst du toll, wo bist du ausgestiegen? Und dann treffen wir uns die Woche später und reden über diese Geschichten, wo die Person irgendwie hängen geblieben ist. Vertiefen, lesen die auch manchmal noch im Original dann in der großen, ja, Bibel super, nach.
Ja.
So, und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und ich kenne ja Leute aus meiner Gemeinde, denen habe ich ein Jahr eine Kinderbibel gelesen, weil das für die echt ein Thema ist zu lesen. Und andere Leute lesen das natürlich in der Woche durch.
Ja.
So, also da ist das Spektrum auch sehr groß an Menschen.
Das will ich dann doch nochmal unterstreichen. Die Gott hat dich lieb Kinderbibel ist ja eine Kinderbibel, die darauf Wert legt, ja, so einen roten Faden zu haben. Es gibt ja andere Kinderbibeln, die sind nicht schlecht, die aber einen ganz anderen Schwerpunkt haben, nämlich die bekanntesten Geschichten kindgemäß zu erzählen.
Mhm.
Und das macht die Gott hat dich lieb Kinderbibel nicht. Also an manchen Stellen ist man ja erstaunt, welche Geschichte drin ist und welche nicht.
Und welche auch nicht, ne? Mhm.
Genau. Sondern der geht es ja genau darum zu sagen, hier, die ganze Bibel hat einen roten Faden und den ziehen wir jetzt mal durch. Also deswegen liest du nicht eine Kinderbibel, die austauschbar ist, sondern die so ist wie zum Beispiel die.
Und dann ist der nächste Schritt, den ich oft mache, ist, nach dem gleichen Muster, also liest zu Hause und wir reden dann nächste Woche drüber, ein Evangelium nochmal zu lesen.
Ja.
So, und dann hängt das immer davon ab, wie ist die Person gestrickt, wo man denkt, das ist gut. Also Lukas bietet sich oft an, weil da echt auch Klassikergeschichten drin,
ja,
sind, die ganzen Gleichnisse vom Verlorenen und Zachäus und so. Also Lukas mache ich sehr gerne. Das ist so ein Großteil meiner Vorbereitung. Und dann lese ich mit den Leuten tatsächlich den kleinen Katechismus. Die müssen den nicht auswendig lernen, so war das ja früher mal.
Genau.
Aber wir lesen den und anhand dessen ergeben sich Gespräche. So, und manchmal vertiefen wir auch die Bibeltexte, die da drin sind, weil das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle Hörer, es geht im kleinen Katechismus auch um Taufe. Also, weil der kleine Katechismus ist im Grunde das, was Martin Luther mal zusammengestellt hat, die Basics, die ein Christ wissen soll.
Ja.
So. Und das hat 5 Teile und ein davon ist die Taufe. Und da gibt es dann auch, werden im Grunde 4 Bibelstellen auch angeschaut zur Taufe, nämlich der Taufbefehl, Matthäus 28, Markus 16, Titus 3 und Römer 6, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Genau, und wenn jemand gerade vielleicht uns gerade zuhört, der sich selber auf den Taufe vorbereitet, das sind auch Bibelstellen, die man sich mal angucken kann, wenn man sich selber auf seine Taufe vorbereitet und sagt,
das wäre
okay,
cool, wenn es eine Tischgespräche-Folge dazu geben würde, mal.
Ich glaube, die gibt es in unserem Archiv. Die ist aber schon, das ist schon alt, ne?
Ja.
Einige Jahre her, aber ich glaube, nicht schlecht gealtert.
Tatsächlich habe ich dabei mein letzter Erwachsenentaufe schon ein bisschen her, aber ich hatte vor nicht so langer Zeit eine Erwachsene, die schon getauft ist, aber die dann konfirmiert werden wollte. Und das,
ja,
war dann dementsprechend, ne?
Also
es
ähnlich,
war, genau, war jetzt nicht.
Ja.
So, und da habe ich auch so das gemacht, was wir hier machen. Also die durfte mir auch, und das, die war sehr interessiert, die hat von alleine angefangen, die Bibel durchzulesen. Es war unglaublich, wow, was da für ein geistliches Interesse war. Es war echt ganz toll. Da habe ich auch, die sollte sich auch ihre Fragen aufschreiben.
Mhm.
Also ich habe,
mhm,
nicht nur mein Programm gehabt, sondern, mhm, sie hatte sozusagen den Luxus und ich auch den Luxus, dass jemand, ein erwachsener Mensch ist, der sagt, hier, das und das und das im Glauben interessiert mich. Also genau, es lebte nicht nur davon, was ich sozusagen im Lehrplan hatte, sondern auch, was sie für Fragen beim Bibellesen oder auch so hatte und dann haben wir uns das angeguckt.
Das kann ich nur unterstreichen, das ist auch meine Erfahrung. Ich frage auch die Leute immer, und wie ging es dir letzte Woche mit deinem,
ja,
Glauben so? Und es kommen eigentlich ja immer die gleichen Dynamiken, die wir ja von uns selber auch kennen. Also, dass Leute anfangen, erstmal begeistert sind von der Bibel und dass Gott sie lieb hat und wie toll das ist. Und dann kommen irgendwann aber auch die Wochen, wo die Leute sagen, oh, ich habe es die Woche gar nicht geschafft, daran zu lesen und ich fühle mich jetzt echt hundsmiserabel und passt gar nicht, soll ich jetzt noch getauft werden? So, also so, die, mhm, so das, wo wir als Theologen sagen würden, das Gesetz bewirkt die Erkenntnis der Sünde. So, und dann auch zu sagen, okay, und jetzt lesen wir mal heute zum Beispiel aus dem Lukas-Evangelium mal die Geschichte gemeinsam vom Pharisäer und dem Zöllner. So, der eine, der sagt, boah, danke Gott, dass das alles so toll läuft bei mir. Und der andere, der sagt, oh, Gott sei mir Sünder gnädig.
Ja.
Und also so situativ auch zu gucken, was ist bei den Menschen passiert, gerade bei denen geistlich. Und dann auch zu gucken, welche biblische Geschichte passt dazu. Mhm. Das sind eigentlich immer die Sternstunden. Und das wiederum klappt im Einzelunterricht besser als in der Gruppe. Ist wiederum auch meine Erfahrung.
Ja.
Weil die Leute manchmal da sich dann noch mehr trauen zu sagen, ach so ein Mist. Aber kann in der Gruppe, wenn,
ja,
man es gut macht, vielleicht auch, da habe ich nicht so die perfekten Erfahrungen. Was ich auch noch mache, ich gehe mal weiter hier mit meiner,
ja,
Liste, ist, dass ich den Taufgottesdienst mit den Menschen vorbereite.
Ja.
Vor allem auch die, ich nenne es mal die Taufliturgie, also den Ablauf des Gottesdienstes, weil der hat ja auch so verschiedene Elemente, die es bei denen es gut ist, sie vorher einmal für sich zu klären, bevor man dann im Gottesdienst sich befindet und auf einmal denkt, was ist hier los?
Ja.
Ich nenne mal ein paar Klassiker. Das geht los mit dem Glaubensbekenntnis, das gesprochen wird im Gottesdienst. Also, weil nicht nur Taufe und Lehre gehören zusammen, haben wir am Anfang gesagt, sondern auch Taufe und Glaube gehören zusammen, sagt Jesus, Markus 16. Wer tauft und glaubt, der wird selig werden. Taufe und Glaube gehören zusammen. Das heißt, man soll auch bei seiner Taufe seinen Glauben bekennen. Ich weiß nicht, wie ihr es handhabt. Wir handhaben es so, dass die Teufel, die erwachsenen Täuflinge es nicht alleine aufsagen müssen, ja, das Glaubensbekenntnis. Genau. Aber ich fände es eigentlich schon gut, wenn sie es auswendig können.
Ja.
Also ich taufe jemanden jetzt, ich verweigere jetzt nicht die Taufe, wenn jemand das nicht kann, aber oder unter Aufregung nicht kann. So, deswegen drucke ich es auch immer ab im Ablauf. Aber das einmal vorzubereiten, und es ist ja nicht nur eine Frage, eine formelle Frage, kann ich diesen Text auswendig?
Sondern kann ich dem zustimmen.
Ja, das ist ja eigentlich die entscheidendere, fast, würde ich
sagen. Nee, nichts fast. Nee, genau. Also das ist für mich viel wichtiger, als dass das auswendig gekonnt wird, weil auch Leute aufgeregt sind. In meiner neuen Gemeinde, in der ich jetzt seit 1. März bin, hatte ich noch keine Erwachsene, doch eine 12-Jährige, die sich taufen lassen wollte. Und bei uns ist das jetzt sehr komfortabel. Das Glaubensbekenntnis wird immer mit Beamer immer, in jedem Gottesdienst so. Also wenn jemand da aufgeregt ist oder so, also ich finde, daran hängt es nicht. Man sollte das eben doch irgendwie verinnerlicht haben. Aber natürlich geht es darum, dass man dem innerlich zustimmt. Also wenn jemand sagt, ja, ich glaube nur die Hälfte, dann würde ich sagen, ja gut, dann warten wir nochmal.
Das würde ich auch sagen. Und dann gibt es innerhalb dieser Taufliturgie auch den Moment, wo man ans Wasser geht. Ja. Oder ich weiß nicht, wann du es machst, aber ich stelle auch Tauffragen.
Ja, ich auch.
Genau, und auch das kann ja einfacher und umfangreicher sein. So, also auch da, ich würde sagen, ist es, glaube ich, in keiner Gemeinde ganz einheitlich. Willst du mal erzählen, was man bei dir, also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du müsstest, ich werde krank und du musst jetzt spontan einspringen bei mir in der Gemeinde und eine erwachsene Person taufen und du greifst in dein Regal. Welche Tauffragen oder würdest du stellen?
Ich, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Wahrscheinlich würde ich vorher. Also ich habe die Tauffragen für Erwachsene nicht drauf, weil ich selten erwachsen habe. Es würde wahrscheinlich ähnlich sein zur Konfirmation fragen. Also willst du getauft werden, ist ganz wichtig. Ja. Und dabei würde ich immer zurückbeziehen auf das, was ich vorher über die Taufe gesagt habe, wo ich ja über die Taufe darüber rede, dass man damit, dass Gott da einen Bund mit uns schließt und so weiter. Und bei der Konfirmation frage ich auch noch, im Glauben willst du im Glauben an Jesus Christus bleiben, wachsen und in seiner Gemeinde bleiben und so. Also diese Sachen, das wäre da wahrscheinlich mit drin. Aber also die Frage, willst du getauft werden, wäre bei einem Erwachsenen dabei, wenn ich vorher gesagt habe, was das bedeutet. Sonst ist das nicht formalisiert bei mir. Ich musste mal in deiner Gemeinde einspringen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nicht, weil du krank warst. aber ich habe deinen Sohn getauft. Ja. Und der noch ein Kind war, ein Säugling. Und da hast du bei mir angemahnt, dass ich auch die Absage an den Teufel mit reinnehmen soll, was ich bei mir nicht mache. Erinnerst du dich daran?
Ja, wobei, es gibt ja sozusagen noch zwei Teufelsthemen bei der Taufe. Einmal sozusagen den kleinen Exorzismus am Anfang, sozusagen, also die mache ich aber auch nicht immer. Das ist auch so ein Thema für sich. Da sind auch die Reformatoren und die unterschiedlicher Meinung. Also jemand wie Johann Gerd zum Beispiel war ein bisschen kritisch gegenüber auch dem Taufexorzismus, weil er sagte, das verdunkelt auch sozusagen, dass das eigentlich in der Taufe geschieht.
Nee, mir geht es um die Fragen. Du wolltest die gerne, Fragen. Dass ich euch als Eltern Fragen stelle.
Die Frage, genau. Man kann auch stellvertretend für sein Kind absagen. Genau. Und bei Erwachsenen frage ich, also ich mache 5 Fragen immer. Ja. Die erste Frage ist, es ist bei mir immer tatsächlich, sagst du,
ab dem Teufel und seinen Werken,
ja, ich sage mich los. Zweite Frage ist, glaubst du an Gott, den Vater, der dich geschaffen hat? So sprich, ja, ich glaube. Dritte Frage ist, glaubst du an Gott, den Sohn, der dich am Kreuz erlöst hat? So sprich, ja, ich glaube. Glaubst du an Gott, den Heiligen Geist, der dir beisteht? So sprich, ja, ich glaube. Und dann willst du getauft werden? So sprich, ja, ich will. Also das ist so meine, aber ich befürchte auch, dass wenn Menschen sich jetzt auf eine Taufe vorbereiten, das von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein kann. Und es macht vielleicht Sinn, das einmal vielleicht mit dem Pastor vor Ort durchzusprechen, was da kommt.
Auf jeden Fall, also gerade dieses mit der Absage an den Teufel ist relativ ungewöhnlich.
Ja.
Es sei denn, man fährt nach Dänemark, da ist es in einer lutherischen Kirche ein Muss. Also ich habe mal von einem dänischen Pastor gehört, der nach Deutschland kam und dachte, was ist denn hier los? Das ist ja gar keine richtige Taufe. Also es kommt wirklich immer ein bisschen drauf an, was da so die...
Und auch die Frage nachdem wie sehr es Leute aufstößt, dieses Thema, ist sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich kenne auch viele Leute, die sehr krumme Biografien haben, für die das, intuitiv einleuchtet.
Ja, ja, ja.
Und da gibt es auch tatsächlich, also auch in der Liturgie, selbst wir hatten das im Predigerseminar, gute Entwürfe, dass man sich bei diesen Fragen sogar umdreht. Also ich gucke sozusagen noch in die Gemeinde mit dem Rücken zum Altar und sage da den Teufel los und dann drehe ich mich um. Ah, okay. Also sozusagen, ich komme ins Licht.
Aha, also okay, das haben durch diesen Prediger, ich war ja, das ist neu. Das
hatten die da mal wiederentdeckt.
Ich war ja vor dir im Predigerseminar da.
Das haben die nochmal wiederentdeckt. So, wir kommen auch langsam schon auf unsere Schlusskurven. Ich sage nochmal eine Sache, die mir total geholfen hat, auch so eine Kleinigkeit in der Vorbereitung von Menschen, den Taufspruch.
Ja.
Das ist nämlich auch so ein Thema für viele. Also erstmal kann man überhaupt sagen, ist das wichtig oder nicht wichtig? Es ist am Ende gar nicht so wichtig. Ich sage das deshalb, weil
das ist nicht so wichtig.
Taufspruch zu haben.
Ja.
Naja, ich sag mal den Hintergrund. Ich kenne Leute von unseren lieben Geschwistern aus Berlin, aus der Selk-Gemeinde mit den Iranern, die teilweise abgeschoben werden sollen, weil die Richter sagen, können sie eigentlich ihren Taufspruch auswendig? Und in der Gemeinde spielt der Taufspruch nicht so eine große Rolle. Und da gibt es Leute, die kennen sich sehr, sehr gut aus im christlichen Glauben, können aber nichts zum Thema ihres Taufspruches sagen. Ja. Und da würde ich sagen,
okay.
Stellenwert einer Taufe an einem Losungsspruch festzumachen, da gibt es auch viele Leute in der Christenheit, die sehr an ihrer Taufe hängen, ohne das zu haben. Trotzdem kann das ein Schatz sein. Aber das ist der Hintergrund, warum ich manchmal denke, oh, also, Deutschland. Dass die Leute können nichts zur Taufe sagen, sie kennen
also
ihren Taufspruch.
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was wieder das BAMF. Nein, ich bin mir nicht sicher, wann diese Praxis mit dem Taufspruch aufgekommen ist. Also das ist auch Tradition. Also das muss auch nicht sein. Aber ich finde es total super, weil es ist im Gespräch mit Eltern von Kindern, ist das ein super Weg, um in das Thema Taufe reinzukommen, was sie sich darunter vorstellen, was sie sich für ihr Kind wünschen, was sie mit Taufe verbinden, wo man dann auch manchmal nochmal klären muss, ja, Taufe bedeutet jetzt hier nicht die rundum sorglos Versicherung, dass dem Kind nie ein Haar gekrümmt wird oder so. Und es ist eine super Sache, um später einem Kind auch etwas darin aufwachsen zu lassen. Ja, also meine Töchter, die kennen ihren Taufspruch, weil die Paten ihnen das irgendwie aufs Kissen gesteckt haben oder als Bild an die Wand und so weiter. Und die verbinden was damit. Also ich finde, der Taufspruch ist super, um inhaltlich sich an der Taufe festzumachen. Deswegen bin ich ein totaler Taufspruch-Fan. Aber ja, wenn jetzt irgendwie es eine Kirche gibt, die keine Taufsprüche hat, dann sage ich nicht, oh Gott, das ist ja keine richtige Taufe oder so. Nein, aber das ist für die Vorbereitung. Oder ist es total super? Finde ich eine total tolle Hilfe.
Und deswegen so ganz praktisch würde ich jemandem empfehlen, der sich gerade auf seine eigene Taufe vorbereitet und immer wieder in der Bibel liest, zu sagen, hey, wenn dich ein Bibelvers anspricht und du sagst, boah, der ist aber klasse, unterstreiche ihn dir oder schreib ihn raus oder welches System auch immer man wählt, um es festzuhalten. Und dann hat man vielleicht am Ende des Taufunterrichts so eine Liste mit 10 Sprüchen aus der Bibel, die man richtig gut findet. Ja. Und dann sagt man, einer von denen soll vielleicht mein Taufspruch sein. Oder man kann sich auch eine schöne Variante, man gibt die Liste mit den 10 dem Pastor und der soll einen raussuchen. Da hat man selber was ausgewählt und kriegt trotzdem was geschenkt. Also ein Beispiel, wie man auch rangehen kann.
Also bei meiner zweiten Tochter war es so, dass der Pate sagte, er wollte gerne Taufsprüche raussuchen und ich glaube, er hat 3 oder 4. Und ich hatte auch mir schon Gedanken gemacht und es gab dann tatsächlich, und die Bibel hat viele Sprüche, es gab dann tatsächlich einen von seinen 3 oder 4, bei dem ich auch war innerlich, ja. Und diese Übereinstimmung, der wurde es dann. Das war so eine ganz tolle Sache, dass ich dachte, Mensch, das ist doch, da können wir dann meiner Tochter sagen, hier, das hat dein Pate und ich fand wir beide, also unabhängig voneinander gut.
Was ist eigentlich dein Taufspruch?
Oh, das ist, den muss ich immer nachgucken, den kann ich mir nicht merken, der steht irgendwo bei Haggai, der geht irgendwie so, zu der Zeit werde ich dich nehmen, Zerubabel, und wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt. Ich muss das immer nachgucken, weil der ist so kompliziert und mit diesem Siegelring, Haggai 2.
Du hast ja, also.
Ja, ich weiß auch
nicht. Ich bin schon, ich will zu raten, du hast 3 Versuche zu raten, was mein Taufspruch ist. Jetzt wird spannend.
Na, dann muss es ja irgendwie einer von den Klassikern sein.
Es ist ein Klassiker.
Okay, also der erste Klassiker ist Josua 1. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
Das ist falsch, aber es ist mal Konfirmationsspruch.
Okay. denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.
Ist es auch nicht. Und jetzt hast du noch einen dritten Versuch. Wähle weise, Bruder, ne? Wähle weise.
Das sind eigentlich so die Hauptklassiker. Mhm. Nee, also ich würde jetzt, aber der ist es nicht. Ich würde jetzt auf Jesaja gehen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, aber das ist eigentlich, wird nicht von Eltern ausgewählt.
Ich löse auf.
Ja?
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, okay, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Okay, das begegnet mir inzwischen seltener als Taufspruch, aber viel häufiger als Konfirmationsspruch.
Ist also, ja schon ein bisschen her, dass ich getauft wurde.
Du bist ja auch nicht mehr ganz frisch.
Nicht mehr so ganz. In dem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen geholfen für jeden, der uns zuhört.
Ja, also genau, und vor allen Dingen hier für unseren Leser. Also such dir jemand, der das mit dir liebevoll und ohne Druck.
Fühl mal vor in den Kirchtürmen in der Umgebung, wo das.
Das ist eine tolle Sache. Kann man auch schön vorbereiten. Und
wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns als Tischgespräche, wenn ihr uns unterstützt. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist, wenn ihr dem Podcast eine kleine Bewertung da lasst auf iTunes oder Spotify. Vielleicht sogar einen kleinen Text schreibt. Das geht relativ schnell und unkompliziert, aber es hilft, dass die Tischgespräche sichtbar bleiben, auch für Menschen, die uns bisher noch nicht gehört haben. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt und Themen, die euch beschäftigen, wo ihr sagt, hey, okay, getauft bin ich zwar schon, aber ich hab da so ein eigenes Thema, eine eigene Frage, die mich gerade beschäftigt. Dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de, Tischgespräche mit AE. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und dann wird es dunkel und negativ. Ja, er lacht schon. Bis dann. Tschüss.